Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr dieses Geräusch? Dann folgt Werbung. Ihr kennt ja den Deal. Ihr könnt den Podcast kostenlos hören, dafür gibt's ab und zu Werbung. Und jetzt, los geht's! Hey ihr Lieben, Achtung, Achtung, ich muss etwas ganz Wichtiges bekannt geben. Dazu brauche ich, liebe Alex, nein, brauchen wir ein paar Partykracher. Denn ihr hört hier die 200. Folge von Geolino Spezial. Was damals ziemlich kurzfristig und wirklich buchstäblich von heute auf morgen begonnen hat, damals noch als tägliches Einordnen der Geschehnisse der Corona-Pandemie, damit ihr zu Hause sitzend mitreden könnt und wisst, was da in dieser verrückten Zeit vor sich gegangen ist, ist längst zu einem festen Bestandteil von Geolino geworden. Und wem haben wir das alles zu verdanken? Euch, ihr allertollsten, oberbesten Hörerinnen und Hörer der Welt. Weil ihr Folge für Folge einschaltet, zuhört, uns Sprachnachrichten schickt, weil ihr dafür sorgt, dass es diesen Podcast schon so lange gibt. Also nochmal, liebe Alex, bitte einmal Jubel, Getöse und Glückwunsch. So, und jetzt aber, los geht's.
Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
Hallo ihr Lieben, stellt euch mal Folgendes vor. Die Schule ist aus und Alex macht sich auf den Weg nach Hause. Am Schultor winkt die Schulleitung zum Abschied. Aber Alex ist schon um die Ecke und geht an einer Parkbank vorbei, auf der eine Person sitzt und strickt. Ein paar Meter weiter vor der Tanzschule rennt ein Kind seinen Eltern in die Arme und erzählt, wie toll die Ballettstunde war. Allerdings kann sich Alex darauf kaum konzentrieren, denn auf der anderen Straßenseite fällt einer Person der Aktenkoffer herunter. Blätter fliegen durch die Luft, landen auf dem Boden. Zufällig rollt jemand mit dem Skateboard vorbei, hält an und hilft sofort. Habt ihr euch alles vorgestellt? Dann sagt doch mal, wer saß da vor eurem inneren Auge auf der Parkbank und hat gestrickt? Vermutlich eine ältere Dame, oder? Das Kind, das vom Ballettunterricht kam, war in eurer Vorstellung wahrscheinlich ein Mädchen. Und vermutlich lief es seiner Mutter und seinem Vater in die Arme. Die Person mit dem Aktenkoffer war wohl ein Mann. Und auf dem Skateboard fuhr vermutlich jemand Jugendliches oder ein Kind. Na, ertappt? Denn wie kommt ihr denn darauf? Vielleicht saß da ein junger Mann mit seinem Strickzeug auf der Bank. Der junge Balletttänzer sprang seinen beiden Müttern in die Arme und die etwa 60 Jahre alte Skateboarderin hat einer anderen Frau geholfen, ihre Blätter aufzuheben. Ja, ihr habt euch eine Vorstellung davon gemacht, von wem da die Rede ist, ohne dass ihr es genau wusstet. Und zwar, weil ihr, wie alle anderen Menschen auch, ein paar Schubladen im Kopf habt. Hört ihr Ballett, öffnet sich bei vielen eine Schublade im Gehirn, auf dem Mädchen steht. Ein Junge passt da nicht rein. Dabei gibt es natürlich auch Jungs, die Ballett tanzen. Hört ihr Skater, öffnet sich bei vielen eine Schublade im Gehirn, auf der junger Mensch steht. Dabei gibt es auch ältere Leute, die Skateboards nutzen. Solche festgefahrenen Vorannahmen nennt man Stereotype. Und ihr müsst euch gar nicht ertappt fühlen, denn dass wir die im Kopf haben, ist völlig normal. In der Regel merken wir das nicht einmal. Unser Gehirn macht es sich damit nämlich leichter. Schließlich prasseln jeden Tag Unmengen an Informationen auf uns ein. Die könnten wir gar nicht bewältigen, wenn sich das Hirn vor jeder Kleinigkeit immer wieder ein neues Bild machen würde. Deswegen nimmt es Abkürzungen, indem es alles in Kategorien sortiert. Ballett ist gleich Mädchen, Skateboard ist gleich jung, Eltern ist gleich Mann und Frau. Dabei greift das Gehirn auf das zurück, was wir am häufigsten erlebt haben. Was ihm also am wahrscheinlichsten vorkommt. Vermutlich haben sich zum Beispiel diejenigen von euch, die selbst eine weibliche Schulleitung haben, zu Beginn des Textes eine Frau vorgestellt, die am Schultor winkt. wer einen Schulleiter hat, aber vermutlich einen Mann. Auch das, was wir in Büchern, Fernsehserien oder Filmen sehen oder von unseren Eltern gehört haben, speichert unser Gehirn ab und greift darauf zurück. Lernen wir jemanden Neues kennen, machen wir uns durch diese Vorannahmen und Kategorien innerhalb von Sekunden ein Bild von der Person. Die hat eine Brille auf, die ist bestimmt schlau. Könnte zum Beispiel jemand denken, der besonders viele schlaue Brillenträgerinnen und Brillenträger kennt. Auch in vielen Büchern, Comics und Filmen tragen die Kinder, die intelligent wirken sollen, sehr häufig eine Brille. Auch wenn das natürlich ein Stereotyp ist. Eine Brille sagt nur eine Sache über die Person aus. Die Person hat vermutlich eine Sehschwäche. Mit Intelligenz hat das gar nichts zu tun. Wenn wir dann auch noch denken, solche Intelligenzbestien sind langweilig, weil sie immer nur lernen, dann machen wir aus dem Stereotyp ein Vorurteil. Denn wir verbinden unsere Kopfschubladen mit Gefühlen und Beurteilungen. Auch das völlig normal. Vorurteile haben alle Menschen, und zwar seit jeher. Für unsere Ahnen war es vor Jahrtausenden manchmal überlebenswichtig, eine Situation oder ein Gegenüber in kürzester Zeit zu beurteilen. Ein großes Tier musste bei ihnen schließlich sofort das Vorurteil gefährlich auslösen, damit sie sich bereit für die Flucht oder Kampf gemacht haben. Da ist keine Zeit geblieben, erstmal zu überprüfen, ob dieser Eindruck stimmt oder nicht. Außer man hatte Lust, angegriffen oder sogar gefressen zu werden. Und heute? Da muss es nicht so schnell gehen, wenn wir einen Menschen kennenlernen. Aber unser Hirn ist immer noch im Steinzeitmodus. Deswegen entscheiden wir trotzdem unterbewusst oft in wenigen Sekunden, ob wir jemanden nett, schlau, gemein oder albern finden. Ob wir jemanden mögen oder nicht. Und genau diese Vorurteile können zum Problem werden. Und zwar dann, wenn wir nicht mehr bereit sind, die Schublade, in die wir jemanden gesteckt haben, nochmal aufzumachen und zu prüfen, ist er oder sie denn wirklich so. Besonders gefährlich sind Vorurteile, wenn wir uns Menschen gegenüber deswegen anders verhalten. Also zum Beispiel, wenn wir jemandem negative Eigenschaften zuordnen, nur weil er oder sie einer bestimmten Gruppe angehört oder wir deswegen nichts mit ihm oder ihr zu tun haben wollen. Behandelt oder beurteilt man Menschen zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe anders, nennt man das Rassismus. Auch viele Menschen mit Behinderungen kämpfen mit Vorurteilen, weil es Leute gibt, die ihnen völlig unbegründet weniger zutrauen. Das ist Diskriminierung. Das heißt, die Betroffenen werden benachteiligt und leiden natürlich darunter. Die gute Nachricht ist, ihr könnt selbst beeinflussen, wie eure Schubladen aussehen und ob ihr bereit seid, sie aufzuräumen. Zugegeben, dazu müsst ihr euer Gehirn ein bisschen zwingen. Es hält nämlich hartnäckig an seinen Kategorien fest. Außerdem hat es gern recht und belohnt euch mit einem guten Gefühl, wenn ein Stereotyp zutrifft. Wenn ihr falsch liegt oder jemand ganz anders ist, als ihr zuerst dachtet, passiert im Belohnungszentrum dagegen nichts. Deshalb ist es wichtig, euch immer wieder daran zu erinnern, dass es diese unbewussten Stereotype und Vorurteile in den Köpfen von uns allen gibt. Hinterfragt, ob ihr eine Person eigentlich wirklich kennt oder ob ihr sie gerade nur blind beurteilt, weil sie einer bestimmten Gruppe angehört oder ein bestimmtes Aussehen hat. Und umgebt euch mit vielen verschiedenen Menschen, auch mit welchen, die anders aussehen als ihr selbst, die andere Hobbys haben oder ein ganz anderes Leben führen. Denn nur indem ihr neue Erfahrungen macht, speichert euer Gehirn mehr Vielfalt ab. So kann es die ein oder andere Schublade aufräumen oder umbauen. Wie gesagt, behandelt oder beurteilt man Menschen zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe anders, nennt man das Rassismus. Wer jemanden also fremdenfeindlich beschimpft, handelt rassistisch. Klar. Aber Rassismus steckt auch in kleinen Aktionen, die weiße Menschen oft gar nicht bemerken. Nur wer lernt, solchen sogenannten Alltagsrassismus aufzuspüren, kann etwas dagegen tun. Alice Hasters hat ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit für uns nimmt. Hallo Alice.
Hallo Ivy.
Wir beide, wir haben so ein paar Dinge gemeinsam. Wir haben beide einen US-amerikanischen Elternteil und einen deutschen. Wir sind beide in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wir sind beide Journalistinnen, wir sind beide Podcasterinnen. Wir haben beide Locken, könnte man auch sagen. Aber es gibt auch so ein paar Unterschiede zwischen uns. Du kommst aus Köln, ich komme aus Schweinfurt in Bayern. Du hast schon Bücher geschrieben, was ich niemals machen könnte. Du bist das jüngste Kind, ich bin das älteste Kind in meiner Familie. Und du bist schwarz und ich bin weiß. Und ich habe noch nie Rassismus erfahren. Du aber schon.
Ja, ich schon.
Wie hat sich das geäußert? Wann hast du so das erste Mal Rassismus erfahren? Wann ist dir das erste Mal aufgefallen? Hey, das ist irgendwie etwas, was andere nicht erleben.
Also, als ich aufgewachsen bin, habe ich auch lange gedacht, dass ich keinen Rassismus erfahren würde. Weil ich habe gelernt, dass Rassismus quasi nur existiert, wenn jemand ganz offen und mit böser Absicht mich beleidigt oder ausschließt. Und das auch macht, weil wenn die Person explizit sagt, sie macht das, weil sie würde mich ausschließen oder mich beleidigen, weil ich schwarz bin, weil ich dunkle Hautfarbe habe und weil meine Mutter schwarz ist. Aber das ist mir so gut wie nie passiert. Ich wurde zwar ausgeschlossen, ich wurde oft ignoriert oder nicht mit einbezogen, aber niemand hat gesagt, die machen das, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Oder das war nie so direkt. Und deshalb habe ich gedacht, das wäre kein Rassismus. Und erst als ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass das trotzdem was mit Rassismus zu tun hat. Weil ich wurde zwar nicht ausgeschlossen, weil Leute gesagt haben, ich sei schwarz, aber Leute fanden mich irgendwie komisch oder anders oder meinten, ich passe nicht in deren Freundesgruppe oder so weiter. Und das hatte im Endeffekt trotzdem damit zu tun, dass Menschen bestimmte Vorurteile über schwarze Menschen haben und die auf mich übertragen haben. Das heißt, wenn ich die Leute gefragt hätte, ob sie das machen, weil sie rassistisch sind, hätten sie gesagt, nein. Aber mittlerweile habe ich besser verstanden, wie Rassismus funktioniert. Und leider kann man auch rassistisch sein, obwohl man gar nicht rassistisch sein will.
Ist das dann der Unterschied zwischen offenem Rassismus, also dass jemand sagt, ich mag dich nicht, weil du schwarz bist, und Alltagsrassismus, dass man eben unausgesprochen jemanden ausgrenzt, ohne selbst zu wissen, dass es vielleicht, oder selbst klar zu benennen, dass es ist, weil die Person anders ist?
Ja, wir nennen diese Art von Rassismus oft Alltagsrassismus, weil sie quasi nicht, ja, weil sie im Alltag stattfindet, weil es irgendwie tägliche Sachen sein können. Und das müssen nicht immer explizit Dinge sein, die Menschen sagen, sondern es können auch Dinge sein, es kann auch ein Ignorieren sein, dass man quasi nicht gewählt wird beim Sportteam oder dass man gar nicht vorkommt in bestimmten Büchern oder in Filmen oder so weiter. Da ist quasi die Absicht nicht böse, aber trotzdem ist der Effekt, dass man sich nicht gesehen fühlt, dass man sich ausgeschlossen fühlt und dass es somit das Selbstbild beeinflusst und wie man sich sieht und wie auch andere einsehen.
Das ist sehr traurig, wenn man das erlebt. Du hast vor ein paar Jahren ein sehr gutes Buch geschrieben, wie ich finde. Das heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Warum wollen weiße Menschen nicht so gern darauf hingewiesen werden, dass sie andere verletzen?
Also wir haben ja alle gelernt, dass man nicht rassistisch sein soll. Und das ist gut. Also es ist gut, dass wir uns Mühe geben, andere Leute nicht aufgrund ihres Aussehens oder ihres Namens zu verurteilen. Aber weil wir oftmals trotzdem diese Vorurteile haben, auch wenn wir sie nicht haben wollen, fühlen sich dann Leute, die quasi rassistisch sind, unbeabsichtigt oft sehr stark angegriffen, wenn man ihnen das sagt. Das ist natürlich super unangenehm, weil man will ja nicht rassistisch sein, man will nicht so sein, man will ja nicht böse sein. Das fühlt sich selber fast an wie eine Beleidigung, wenn man rassistisch genannt wird, für viele Leute. Aber das Problem ist, dass wenn man sich dann so sehr darauf versteift, dass es einen irgendwie schockiert oder verletzt hat, dass man rassistisch genannt wird, dann denkt man gar nicht mehr darüber nach, was das eigentliche Thema war. Und ich habe das ziemlich früh gemerkt, dass Leute sehr empfindlich darauf reagieren, wenn man sie rassistisch nennt. Und deshalb habe ich oft mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, auch wenn mir bestimmte Dinge unangenehm waren.
Und hast du da mittlerweile einen Weg gefunden, wie du Leute darauf aufmerksam machen kannst, dass sie sich gerade nicht so korrekt verhalten haben?
Ja, meistens funktioniert das, wenn man ihnen das spiegelt. Also zum Beispiel ist ein ganz typisches Beispiel ist, dass man mir ungefragt in die Haare fasst. Also du hast ja gerade schon gesagt, ich habe Locken, aber ich habe halt eben auch so Afro-Locken. Und ich glaube, oftmals verbinden Leute das mit was Lustigem. Also weil sie das oft, weil viele Leute, besonders in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, oft Afro-Perücken nur an Karneval gesehen haben in Köln. Und deshalb finden sie das irgendwie lustig oder interessant und dann greifen sie mir in die Haare. Aber ich würde ja nie einer Person, die ich nicht kenne, einfach so in die Haare greifen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen unhöflich zu sagen, haha, du hast ja so lustige Haare. Und wenn man das entweder zurückmacht, also das ist eine Frage, ob man das machen sollte, aber wenn man den Leuten quasi sagt, ja, fändest du das okay, wenn ich dir einfach so in die Haare fassen würde und dir sagen würde, dass du lustige Haare hast, dann merken sie vielleicht eher, was sie gerade gemacht haben. Und ich finde meine Haare ja normal. Ja, ich habe die ja nicht aus Spaß oder so.
Hast du dir ja auch nicht ausgesucht.
Richtig, genau. Und das sind so zum Beispiel Dinge, die kann man auf jeden Fall also wenn man mit Leuten darüber redet, was sie gerade gemacht haben oder was sie gerade gesagt haben und ob sie sich vorstellen könnten, wie sich das anfühlen würde, wenn ich ihnen das sagen würde, das hilft sehr oft.
Was ja so eine Frage ist, die immer wieder auch als Beispiel genommen wird, um auf Alltagsrassismus hinzuweisen, ist, sag mal, wo kommst du denn her? Und selbst wenn die Person dann gesagt hat, ja, ich komme aus Köln, ja, aber wirklich, wird dann nochmal gefragt. Oder ursprünglich. Warum ist das rassistisch?
Also, ich würde auch sagen, die Frage, wo kommst du her, ist nicht an sich rassistisch. Es ist auch nicht verboten, diese Frage zu stellen. Es kommt nur darauf an, wie und wann und wo man sie stellt. Oftmals ist mir das passiert, dass das Erste ist, was Leute mich fragen, bevor sie meinen Namen kennen, bevor ich ein Wort mit ihnen gesprochen habe, wollen sie einfach wissen, wo ich herkomme. Und das ist dann ein komisches Gefühl, wenn man denkt, okay, also es gibt ja auch viele andere interessante Sachen über mich, also warum willst du nur das wissen? Und dann ist auch nochmal interessant, eben wenn man antwortet, dass manche Antworten nicht akzeptiert werden. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich komme aus Köln, dann merken Leute, sie wollen aber nicht wissen, dass, wo ich wirklich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, sondern sie wollen wissen, warum ich schwarz bin, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Und das ist dann nochmal ein bisschen eine andere Frage. Bei mir ist es sogar so, dass Leute manchmal nicht akzeptieren wollen, wenn ich sage, meine Mutter kommt aus Amerika, weil ihnen das noch nicht an Anführungsstrichen exotisch genug ist. Sie möchten hören, sie haben schon im Vorhinein im Kopf, dass sie hören wollen, dass ich aus Südamerika oder aus Afrika komme. Weil, und wenn ich das merke, dann merke ich, sie interessieren sich eigentlich gar nicht für mich, sondern sie wollen bestimmte Klischees, die sie schon immer in ihrem Kopf haben, einfach nur bestätigen. Und das ist dann wiederum wenn man so fragt und wenn man das wissen will, dann liegt es daran, dass man bestimmte Vorurteile über eine Person hat und nicht, dass man wirklich die Person als Individuum sieht, als einzelne Person mit einer eigenen Geschichte, sondern man sieht sie eben nur als ein wandelndes Klischee sozusagen.
Was können wir, also wir weiße Menschen und unsere HörerInnen, die eben nicht von Rassismus betroffen sind, tun, wenn wir sehen, dass jemand rassistisch behandelt wird?
Dann kann man auf jeden Fall genau das Gleiche machen, was ich auch machen würde. Also man könnte auch fragen, wie würde es dir denn gehen, wenn das jemand zu dir sagen würde, wenn dich jemand so behandeln würde. Wenn es tatsächlich aber nicht nur so versteckter, sage ich mal, unabsichtlicher Rassismus ist, sondern wirklich böswilliger Rassismus, der auch ein bisschen gefährlich sein kann, dann würde ich vielleicht direkt mit der Person sprechen, die angegriffen wird, anstatt zu versuchen, mit der Person zu sprechen, die gerade, weiß ich nicht, Stress macht. Also es tut sehr viel mehr weh, wenn man was Rassistisches erfährt und niemand drumherum macht oder sagt irgendwas. Weil dann hat man das Gefühl, alle finden das okay. Aber wenn jemand aufsteht oder wenn jemand sagt, das ist nicht okay, mir entweder zeigt, dass die Person mich gesehen hat oder sich irgendwie zur Wehr setzt mit mir, dann fühle ich mich viel sicherer. Und das macht wirklich einen großen Unterschied.
Und in wirklich schlimmen Fällen, sage ich mal, dann ist es natürlich für euch da draußen gut, wenn ihr eine erwachsene Person dazu holt und euch Hilfe holt und der betroffenen Person Hilfe holt.
Auf jeden Fall.
Gibt es irgendwie so einfache Regeln, an die wir uns halten können, um nicht selbst rassistisch zu handeln?
Ich glaube, am Anfang, wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzt, dann fühlt sich das ganz komisch an. Es fühlt sich so an, als ob man auf einmal gar nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist und man hat so Angst, was falsch zu machen. Aber ich glaube, tiefe Männerinnen wissen wir ganz genau, was richtig und was falsch ist. Eigentlich. Wir wissen, was nett ist und was nicht nett ist. Und manchmal machen wir Dinge, weil wir einfach nicht darüber nachgedacht haben. Ich glaube, also vielleicht ist das auch meine naive Hoffnung in die Menschlichkeit, aber ich glaube schon, dass jede Person weiß, wie man andere Leute gut behandelt. Und ich glaube, es ist gar nicht so schwer, nicht rassistisch zu sein. Wichtig ist, dass wenn einmal was Rassistisches passiert oder irgendwo in irgendeiner anderen Form diskriminierend, wenn man diskriminierend ist, wenn man bestimmte Worte benutzt oder wenn man eben bestimmte Sachen einfach macht, wo man noch nicht wusste, dass die vielleicht auch mit Diskriminierung zu tun haben. Wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, ist es natürlich unangenehm, weil man sich schämt. Aber das ist auch nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, wenn man danach gewillt ist, es anders zu machen und sich zu entschuldigen und darüber, ja, und es irgendwie in Zukunft besser zu machen. Das ist viel wichtiger.
Was würdest du Kindern raten, die selbst Rassismus erfahren?
Ja, gerade ist es nicht so eine einfache Zeit, muss ich sagen, weil wir leben gerade in einer Zeit, wo viele Dinge auf Ausländer geschoben werden oder auf Muslime geschoben werden, auf Leute, die irgendwie nicht weiß sind und eine muslimische Religion haben oder eben dunklere Hautfarbe. Viele Leute reden darüber, dass Menschen, die so aussehen wie wir, dass sie gefährlich sind. Und das macht einen ziemlich Druck. Aber wichtig ist, dass man sich gute Freunde sucht, dass man nicht alleine ist und dass man nicht dazu gebracht wird, nichts mehr darüber zu sagen. Ich glaube, irgendwann mal hat man manchmal das Gefühl, dass alles so anstrengend ist, dass man einfach aufhört, darüber zu reden. Aber dann frisst man quasi den ganzen Wut und die Frust so in sich rein. Und lasst euch das gesagt sein von jemandem, der ein bisschen älter ist. Diese Wut und die Frust geht leider nicht weg, außer man redet da wirklich drüber. Und je früher man darüber redet, desto besser ist es. Also deshalb nicht schweigen ist wichtig. Und sich gute Leute suchen, gute Freundinnen und Freunde.
Vielen, vielen Dank, Alice.
Danke auch.
Also, Alice' Tipps waren ja schon mal mega gut. Sucht euch gute Freunde. Hört nicht auf, darüber zu sprechen, wenn ihr mitbekommt, dass jemand Rassismus erfährt oder ihr selbst Rassismus erfahrt. Sucht euch Hilfe. Aber ihr könnt noch viel, viel mehr tun. Mischt euch ein. Ihr bekommt mit, dass Kinder in der Schule verächtliche Sachen oder Vorurteile über andere verbreiten, dann traut euch, etwas dagegen zu sagen. Klar, das verlangt wirklich viel Mut. Und ihr habt vielleicht auch nicht immer die perfekten Fakten parat. Dann könnt ihr aber zumindest sowas sagen wie, das ist unfair. Stell dir vor, jemand würde das mit dir machen. So wie es Alice auch gesagt hat. Wichtig ist es, überhaupt Kontra zu geben. Denn je öfter Menschen solche verächtlichen Dinge sagen und hören, ohne dass jemand widerspricht, desto salonfähiger, also akzeptierter werden sie. Und Reibung und Streit gehört zur Vielfalt dazu. Erst durch Austausch und Diskussionen entstehen schließlich Kompromisse und Verständnis. Allerdings nicht immer. Vielfalt bedeutet auch, andere Meinungen zu akzeptieren. Wichtig ist, dass es bei Meinungsverschiedenheiten gemeinsame Streitregeln gibt. Drei wichtige sind zum Beispiel: Alle dürfen aussprechen. Schimpfwörter, Beleidigungen und natürlich Gewalt sind verboten. Wer zuhört, sollte wirklich zuhören und unaufgeregt nachfragen, wenn etwas noch unverständlich ist. Und drittens, versucht eine Lösung zu finden, mit der viele leben können. Gelingt das nicht, legt eine Streitpause ein. Zu lange Diskussionen werden wirr und schnell unfair. Noch etwas, was ihr für die Vielfalt tun könnt. Wenn ihr sprecht, redet so, dass sich viele angesprochen fühlen, denn unsere Sprache soll die Realität und damit auch die gesellschaftliche Vielfalt abbilden. Und das tut sie nicht immer. Wir sagen oft, in der Schule arbeiten Lehrer. Dabei sind 3/4 Lehrerinnen. Wir sprechen von Helden und vergessen so die vielen Frauen, die ebenfalls Tolles geleistet haben. Wenn ihr Vielfalt sichtbar machen und stärken wollt, redet lieber von Lehrern und Lehrerinnen oder Helden und Heldinnen. So wie wir bei Geolino. Aber es gibt viele Möglichkeiten, Sprache gerechter zu machen. Manchmal wird auch ein Doppelpunkt oder ein Stern mitten ins Wort gesetzt. Gesprochen wird er wie eine kurze Pause. Begriffe wie LehrerInnen sollen alle Geschlechter ansprechen. Zugegeben, manche halten dieses Gendern für Firlefanz. Sie sagen, das sei verstümmelte Sprache und Texte würden unverständlich. Und sie finden, dass Gendern den Unterschied zwischen Frauen und Männern überbetont. Auch in Situationen, in denen das Geschlecht gar keine Rolle spielt. Aber Studien belegen, ein sensibler Umgang mit Sprache macht unser Miteinander fairer und freundlicher. Mehr Menschen fühlen sich angesprochen, nicht ausgeschlossen. Am Ende tut es allen gut, wahr und ernst genommen zu werden und so einfach freundlicher zueinander zu sein. Am Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man sich umgewöhnen muss, genauso wie mit den Schubladen, die man umkodieren muss. Aber mittlerweile fällt es mir sogar schwerer, nicht zu gendern. Und ich kenne viele unterschiedliche Menschen. Mein Freundeskreis ist sehr vielfältig. Und ich möchte auf gar keinen Fall jemanden ausschließen. Wenn ihr in der Schule seid, sprecht mit, nicht übereinander. Ist in eurer Klasse oder im Sportverein jemand Neues, dann sprecht ihn oder sie an. Gerade dann, wenn andere komische Dinge über ihn oder sie erzählen. Erstens, Vorurteile führen nur dazu, dass Menschen ausgegrenzt, gar gemobbt werden. Zweitens, sobald man mit, nicht über Menschen spricht, entdeckt man Gemeinsamkeiten und empfindet die Unterschiede als Bereicherung, nicht als Bedrohung. Und diskutiert über Demokratie. Wer Vielfalt schützen will, muss Demokratie bewahren. Erst sie gibt uns allen das Recht und die Freiheit, eigene Wege zu gehen. Gerade darum sollten wir mehr über Demokratie reden. Geht vielleicht mal auf eure Lehrkräfte zu und macht gemeinsam Demokratie zum Thema einer Schulstunde, am besten einer ganzen Projektwoche. Und diese Idee macht besonders viel Spaß. Lasst euch Vielfalt einfach mal schmecken. Und zwar, indem beim nächsten Klassenfrühstück oder Fest alle Essen mitbringen, das mit der Herkunft der eigenen Familie zu tun hat. Versprochen, das wird ziemlich lecker und lehrreich. Bei Tisch zeigt sich besonders gut, was Vielfalt ausmacht. So ein bunt gemischter Teller schmeckt doch viel besser als immer das Gleiche. Und genauso können sich Kulturen und Gruppen ergänzen und bereichern. Ein Riesenproblem ist das Gehetze im Internet. Nirgends wird so viel gepöbelt wie im Netz. Ganz wichtig für euch, haltet zusammen. Während sich Hetzende nämlich schnell zusammenrotten, stehen die Opfer digitaler Gewalt oft allein da. Bekommt ihr etwas davon mit? Lasst die Betroffenen also nicht hängen. Und kommt ihr allein nicht weiter oder seid selbst Opfer, vertraut euch Erwachsenen oder Profis an. Zum Beispiel bei www.cybermobbing-hilfe.com oder hateaid.org. Die Links findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Checkt außerdem Quellen hinter Behauptungen. Denn Hater verbreiten oft Vorurteile und Falschmeldungen, um einzelne Menschen oder Gruppen wie Geflüchtete schlecht zu machen. Deshalb fragt nach oder prüft. Gibt es dafür überhaupt eine gute Quelle? Denn Pöbelnde hantieren oft mit Scheinargumenten. Die Erklärung über die Schubladen in unserem Kopf und wie wir sie umgehen können, findet ihr zum Nachlesen auch nochmal auf geolino.de. Teilt den Artikel, schickt ihn an eure Eltern, Großeltern, Freundinnen und Freunde. Am besten gemeinsam mit dem Link zu dieser Folge. Lasst uns alle zusammen helfen für eine bunte Gesellschaft, in der sich jede und jeder sicher und gut aufgehoben fühlt. Und lasst uns zusammen lachen.
Ich bin Ilse aus Dessau und das ist mein Lieblingswitz. Tante Gudrun, fragt die kleine Erna, hilfst du denn deiner Mutter auch immer schön im Haushalt?
Ja,
sagt die kleine Erna. Ich zähle immer die Silberlöffel, wenn du weg bist.
Schickt mir auch euren Lieblingswitz an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann bekommt ihr auch immer eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Mein Name ist Ivy Hase. Ich bin Host von diesem Podcast. Und mit mir an dem Podcast arbeiten Bernadette Schmidt, die Skripte schreibt, und unsere Produzentin Alexandra Ziebisch. Die macht die Folge so wundervoll hörbar mit den tollen verschiedenen Klängen. Auch die 200. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial.